Zwei Vorbemerkungen. Zum einen feiern wir heute eine Premiere. Wir feiern, dass Tobias Katz heute seinen Einstand als Gottesdienstleiter hier heute Morgen gegeben hat. Ich freue mich sehr darüber, Tobias. Du, ein neues Gesicht und du hast da eine sehr erfrischende Art. Vielen Dank. Schön, dass du jetzt auch mit dabei bist. Eine zweite Vorbemerkung. Ich danke auch dir, Volker, für die Vorstellung der Team F Eheimpulsabende. Und ich persönlich freue mich sehr darüber und ich habe die Termine auch schon in meinem Terminkalender geblockt. Das werden also demnächst unsere Eheabende sein. Zusammen mit Romy werden wir dann hierher kommen und uns überraschen lassen. Und ich bin schon gespannt, was wir dort lernen werden für unsere persönliche Ehe. Und passend dazu, wie konnte das wohl passieren, geht's heute tatsächlich hier im Gottesdienst um das Thema Ehe und Familie. Und wenn wir die Zeitung aufschlagen, so lesen wir fast täglich in der Presse von irgendwelchen Familiendramen, von Beziehungschaos. Wenn wir die Klatschpresse auftun, von irgendwelchen Beziehungs- und Familientragödien. In Familien, das ist so der Eindruck, passiert ganz viel Unheil. Und es gibt kaum eine Grausamkeit, die man sich nicht vorstellen könnte, die auch im Kreise der Familie passieren könnte. Das kann anfangen, ganz simpel, ganz banal, mit einer Notlüge. Aber die Palette ist breit. Es kann auch bis zum Mord und Totschlag gehen. Auch das lesen wir ganz oft in den Zeitungen. Alles ist denkbar. Ich meine, dass es mal kracht, dass es mal Streit gibt, das ist ja völlig normal. Das ist irgendwie die Realität. Das erleben wir alle in unseren Familien. Das kommt in den besten Familien vor. Aber es kann auch zu handfesten Konflikten kommen. Und manche Konflikte sind so heftig, dass man am Ende nichts mehr miteinander zu tun haben möchte. Und ich fand das schön, Tobias, wie du uns da auch ganz praktisch mit hineingenommen hast in dieses Thema. Ja, manchmal ist es so, wir würden gerne unsere Familie auswechseln. Einen neuen Bruder, eine neue Schwester, andere Eltern. Wir können uns unsere Familie nicht aussuchen. Manchmal würden wir es vielleicht gerne. Das sind bei manchen so tiefe Verletzungen, sie begleiten Menschen bis zum Ende ihres Lebens und sie hadern damit und sie kommen nicht darüber hinweg, weil sie schlimme Dinge in der Familie erlebt haben. Die größten Verletzungen, und das ist irgendwie so, fügen sich Menschen selbst zu. Das größte Leid tun wir uns gegenseitig an. Und ganz oft sind es dann die Menschen, die uns am nächsten stehen, die Menschen, die wir am allermeisten lieben. Unsere Brüder, Schwestern, Vater oder Mutter. Und bei all den Presseberichten, die wir vielleicht hier und da lesen, bei all den persönlichen Erfahrungen, die wir hier und da machen, da kommt doch manchmal auch der Eindruck hoch, die größten Tragödien, die größten Dramen passieren im Kreise der Familie. Eigentlich soll doch Familie eine Oase sein. Eigentlich soll es auch ein Ort sein, wo wir Liebe und Anerkennung erfahren. Ein Nest voller Wärme, voller Herzlichkeit. Ort der Geborgenheit. Die Realität sieht leider oft anders aus. So auch in der Familie, mit der wir uns heute beschäftigen möchten. Wir schlagen die Zeitung auf und lesen folgende Schlagzeile. Das ist diesmal Beersheba Anzeiger aus dem Jahre 1604 vor Christus, das ist die 12. Ausgabe. Wir schlagen also die Zeitung auf und lesen folgende Schlagzeile. Dreist, Zwillingsbruder erschleicht Erstgeburtsrecht mit Linsensuppe. Das ist eine Schlagzeile, die könnte in der Bild stehen oder auch in anderen modernen Zeitungen. Dreist, Zwillingsbruder erschleicht Erstgeburtsrecht mit einer Linsensuppe. Eine ziemlich merkwürdige Schlagzeile. Genauso hätte es aber damals vielleicht in der Lokalpresse stehen können. Was ist geschehen? Da ist eine Familie mit zwei Zwillingsbrüdern. Und wie das bei Brüdern so ist, da ist Rivalität. Und vor allem der Jüngere der beiden Zwillinge hat ein großes Problem. Es wurmt ihn, dass er nur der Zweite ist. Es wurmt ihn, dass sein älterer Bruder vor ihm geboren ist. Sein Bruder hat deshalb rein juristisch gesehen, das Erstgeburtsrecht. Er wird irgendwann den doppelten Anteil erben. Er wird irgendwann auch das Oberhaupt der Sippe werden. Er ist der direkte Nachfolger des Vaters. Schauen wir in diese Zeit, da lebten Familien in Großfamilien zusammen in Sippen und da gab es immer ein Oberhaupt. Und der erstgeborene Sohn ist rein rechtlich der Nachfolger. Er wird irgendwann der Chef sein. Und damit kommt der Jüngere überhaupt nicht klar. Rechtlich gesehen ist die Sache klar. Aber der Jüngere kann sich damit nicht abfinden. Und so gibt es die Begebenheit, dass eines Tages der ältere Bruder ganz müde, ganz hungrig, völlig ausgelaugt von der Jagd kommt. Irgendwie hat er nichts gefangen, das war nicht erfolgreich. Aber der jüngere Bruder ist ein ausgezeichneter Koch. Und so hat er ein Linsengericht gezaubert. Und der ältere Bruder kommt nach Hause und er riecht das und er hat Hunger und er stirbt fast vor Hunger. Und so fragt er ihn völlig ausgehungert, könnte ich etwas von deiner Linsensuppe haben, lieber Bruder? Der jüngere Bruder sieht, dass es ein ganz günstiger Moment ist. Er hat etwas in der Hand, womit er jetzt seinen Bruder erpressen könnte. Ja, du bekommst etwas von der Linsensuppe, aber nur unter einer Bedingung: tritt das Erstgeburtsrecht an mich ab. Das ist eine ziemliche Dreistigkeit, oder? Der jüngere Bruder fordert also den älteren Bruder auf, für einen Teller Suppe auf sein Erbe und auf seine zukünftige Stellung als Oberhaupt zu verzichten. Wie dreist ist das denn? Und ganz ehrlich, wer würde sich auf diesen Deal einlassen? Das wäre doch ziemlich dämlich, oder? Ziemlich leichtsinnig. Überraschenderweise lässt sich der ältere Bruder auf diesen Deal ein. Ich weiß nicht, was ihn geritten hat. Es ist kaum zu glauben. Also das ist wirklich ganz dumm, muss man sagen. Keiner würde so reagieren. Und bei dieser Begebenheit frage ich mich wirklich, was muss das für eine desolate Familie sein, in der so etwas passiert? Das scheint es irgendwie drunter und drüber zu gehen. Ich bin mir sicher, das wäre ein Fall für die Supernanny von RTL. Ich denke, die meisten wissen, um welche alttestamentlichen Personen es sich hier handelt. Es geht um die Zwillingsbrüder Jakob und Esau. Und ich frage mich wirklich, was ist in dieser Familie schiefgelaufen? Wir machen eine kleine Familienanalyse, um zu verstehen, was sind die Probleme dieser Familie? Das Erste, was in dieser Geschichte auffällt, Esau und Jakob sind grundverschieden. Esau, das ist so der Typ Pfadfinder, das ist der Abenteurer, der Draufgänger. Es ist der geborene Outdoor-Typ. Und das sieht man ihm auch schon äußerlich an. Er ist ziemlich behaart. So eine verwegene Gestalt, eine raue Gestalt, so ein richtiger Kerl, könnte man sagen. Und im Bericht zur Geburt heißt es schon, der Erste, also Esau, der herauskam, war am ganzen Körper rötlich, mit rötlichen Haaren bedeckt. Sie nannten ihn Esau. Er hat ein Fell irgendwie am ganzen Körper. Und der Name Esau bedeutet auch genau das, nämlich wörtlich, der Behaarte. Esau liebt die Natur, er liebt die Freiheit, er liebt es, in der Wildnis umherzustreifen. Deshalb ist er auch von Beruf Jäger geworden. Mutig zieht er auf die Jagd, er erlebt ganz spannende Abenteuer, genau das, was er gerne hat. Er macht sein Traum zum Hobby. Und wenn er nach Hause kommt, dann hat er immer etwas Spannendes auch von der Jagd zu berichten. Irgendwelche Abenteuergeschichten. Er ist ein Entertainer, er kann die Leute stundenlang unterhalten mit seinen Geschichten. Aber er ist von seinem Charakter her ziemlich cholerisch. Ja, so ein Hitzkopf, könnte man sagen. Er hasst Einschränkungen. Er ist schwer zu bändigen, er ist wild, er ist ungestüm, schnell aufbrausend, schnell auf 180, so ein Typcharakter, den hat man nicht so irgendwie gerne um sich herum. Er hat gern das Sagen, er bestimmt, was gemacht wird, wie es gemacht wird, so ein Cheftyp, so ein Choleriker. Und ich bin mir sicher, ich möchte nie keine Chefs angreifen hier. Ich bin mir sicher, Jakob, der Zwillingsbruder, hatte es nicht leicht unter Esau. Esau konnte so ein richtiger Tyrann sein. Er konnte aber auch ein Lebemann sein. Der konnte auch gute Stimmung verbreiten. Jakob dagegen, der totale Gegensatz. Die sind so verschieden, die Brüder. Es ist erstaunlich, dass es Zwillingsbrüder sind. Irgendwie passen die überhaupt nicht zusammen. Jakob ist vom Typ der Hausmann. Er hat es nicht so mit der Wildnis, er macht sich nicht so gern die Finger schmutzig. Er bleibt lieber daheim in der Zivilisation, kümmert sich um das Vieh, höchstens um den Garten noch. Ansonsten geht er gern der Mutter zur Hand im Haushalt. Deshalb hat er auch den Beruf Hauswirtschafter ergriffen. Er ist fleißig, fürsorglich, sehr aufmerksam und vom Charakter her eher gleichmütig. Also auch völliger Gegensatz zu Esau, der so ein Choleriker ist, so ein Hitzkopf. Jakob ist gleichbleibend. Er ist schwer zu durchschauen. Man weiß nie so recht, was er denkt. Still, besonnen, gesittet. Vielleicht eine lustige Randnotiz. Ich habe einen Bruder, auf den der Charakter des Esaus perfekt zutreffen würde. Lustigerweise heißt er Jakob. Aber diese Unterschiedlichkeit zwischen den Brüdern Esau und Jakob bietet so viel Konfliktpotenzial. Also allein in der Unterschiedlichkeit würde man meinen, okay, das ist schwierig. Wer unter uns eigene Geschwister hat, vielleicht auch eigene Kinder, der wird es vielleicht kennen. Man kann aus einer Familie kommen. Man kann dieselben Gene haben. Man hat denselben Stallgeruch. Dennoch kann man so unterschiedlich sein. Wenn ich an meine eigenen Geschwister denke, da merke ich so viele Unterschiede. Wenn ich an andere Familie denke, ich denke an Romy und die Schwester, die einzige Schwester, die sind so verschieden. Das Aussehen, der Charakter, die Interessen, die Talente, die Hobbys, die Vorstellung vom Leben, all das kann völlig unterschiedlich sein bei Geschwistern. Ich meine, es ist ja eigentlich klar, es sind alles eigene Persönlichkeiten, sie sind alle individuell. Und trotzdem, mir geht es zumindest so, wenn es um Familienkonstellationen geht, dann sucht man nach Ähnlichkeiten. Wenn ich ein neues Baby sehe, dann frage ich mich, ja, wem sieht er ähnlich? Eher dem Vater, eher die Mutter. Das habe ich ganz oft erlebt, als unser kleiner Tim gerade geboren wurde. Man sucht so nach markanten, typischen Familienmerkmalen. Und bei manchen Geschwistern, das ist total überraschend, die sind so verschieden, man würde nicht meinen, dass die zu einer Familie gehören. Und so muss man sich also nicht wundern, wenn bei so ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten hier und da auch Reibereien entstehen. Da entstehen Spannungen, es kracht auch mal. Ich denke, das ist auch völlig normal. Und ich denke, wir alle sind ja unterschiedlich. Wir alle sind ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Wir alle haben ganz unterschiedliche Neigungen. Und da ist es völlig normal, dass es in der Familie hier und da auch Kracht und Reibungen gibt. Aber, und genau das ist ja der Sinn und Zweck von Familie, dass man lernt, mit diesen Unterschiedlichkeiten klarzukommen. Dass man lernt, mit unterschiedlichen Typen klarzukommen. Wir begegnen jeden Tag unterschiedlichen Typen. Man nennt es dann auch Sozialkompetenz, weil man immer auch mit anderen Menschen zu tun hat und lernen muss, mit ihnen entsprechend umzugehen. Und so passt auch in die Frage, was die unterschiedlichen Typen angeht, auf die Frage, was auch die Familie als Ort angeht, wo Menschen zusammen wohnen, auf engstem Raum. So passt auch hier wieder wunderbar die Jahreslosung, die wir aus Römer 15, Vers 7 lesen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Wo lernen wir das? Vor allem in unseren Familien. Wir können uns unsere Familien nicht aussuchen. Manchmal würden wir sie gerne auswechseln. Aber ich denke, darum geht es in einer Familie, dass man lernt, mit diesen Unterschiedlichkeiten klarzukommen. Irgendwann lernt man vielleicht auch, diese Unterschiedlichkeiten zu schätzen, sie als Bereicherung, sie als Ergänzung zu sehen. Und es wäre ja dramatisch, wenn alle unsere Familien an der Unterschiedlichkeit scheitern würden. Dann gäbe es ja keine intakten Familien mehr. Jakob und Esau sind auffallend unterschiedlich. Ich denke, es war nicht einfach. Aber ich bin mir sicher, das kann nicht der Hauptgrund gewesen sein, warum es in der Familie so drunter und drüber geht. Wir graben tiefer und wir entdecken noch etwas anderes. Wir entdecken Rivalität zwischen den Brüdern. Jakob, ich habe es eingangs schon erwähnt, hat einen großen Makel. Er hat dieses Trauma. Er ist nur der Zweite. Sein Bruder ist der Erstgeborene. Er steht in der Hierarchie über ihn. Nach geltendem Recht wird er irgendwann ein großes Erbe haben und er wird die Nachfolge seines Vaters antreten. Sein Leben lang wird Jakob der Zweite bleiben. Sein Leben lang wird Jakob sich Esau unterordnen müssen. Für ihn bleibt nur dieser undankbare zweite Platz. Wir kennen das vom Sport, der undankbare zweite Platz. Mit dem dritten Platz kommt man viel besser klar als mit dem zweiten Platz. Man ist so knapp dran und doch so weit weg vom ersten Platz. Es gibt dieses Sprichwort, das finde ich, bringt es ganz schön auf den Punkt, dieses Dilemma. Der zweite Platz ist der erste Verlierer. Und wie schlimm diese Rolle des ewigen Zweiten für Jakob war, sehen wir bereits auch bei der Geburtsgeschichte. Dort heißt es nämlich, danach kam sein Bruder heraus, Jakob. Und jetzt kommt's, der hielt Esau an der Ferse fest. Darum nannten sie ihn Jakob. Bereits im Mutterleib streiten die Brüder um die Vormachtstellung. Da ist so eine Rivalität zu spüren. Esau setzt sich durch. Jakob versucht es mit aller Macht zu verhindern. Er hält ihn an der Ferse fest nach dem Motto, bleib hier, ich gehe als erstes raus. Ich finde, das ist ein ganz eindrückliches Bild, das diese Rivalität zwischen den beiden Brüdern beschreibt. Übrigens, Jakob heißt der Fersenhalter. Es gibt aber noch eine zweite Bedeutung für den Namen. Jakob heißt auch der Hinterlistige. Jakob macht aus seiner Not eine Tugend. Er kann nicht ungeschehen machen, was passiert ist. Ja, er kann nicht zurück, er kann sich die Vorrangstellung nicht erkämpfen. Aber er kann trotzdem um den ersten Platz kämpfen. Und das tut er auch. Um jeden Preis, mit allen Mitteln. Das ist irgendwie so seine Lebensaufgabe geworden, sein Lebensmotto. Ich möchte irgendwann an der Spitze stehen. Jeder Weg ist ihm recht. Auch Lug und Trug, Jakob der Hinterlistige. Und vor Jakob, liebe Gemeinde, muss man sich wirklich in Acht nehmen. Esau ist aggressiv. Ja, man könnte vor ihm Angst haben. Aber bei Esau weiß man immer, wo man dran ist. Er sagt seine Meinung frei heraus. Aber vor Jakob muss man sich wirklich in Acht nehmen. Jakob ist der eiskalte Taktiker. Er weiß, was er will und er ist sehr geduldig. Er wirkt sehr freundlich, sehr sanftmütig, aber Jakob hat es faustdick hinter den Ohren. Das Problem ist, Esau merkt es nicht. Esau ist leichtsinnig. Er lebt so in den Tag hinein, ohne sich Gedanken zu machen über die Zukunft. Er hat, könnte man sagen, mehr Magen als Verstand. Es interessiert ihn nicht, was morgen ist. Und so kommt es zu diesem verhängnisvollen Tausch, Erstgeburtsrecht für einen Teller Linsensuppe. Jakob ist eindeutig der Schlauere von beiden. Wir alle erleben Rivalität. Das ist völlig normal. Es gehört zu unserem Menschsein dazu. An Rivalität ist an sich auch nichts Verwerfliches. Im Gegenteil, Rivalität im gesunden Maße ist für die Entwicklung wichtig. Es spornt an, es motiviert. Es bewegt uns, es fordert uns heraus. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich kenne es vom Sport, ich bin leidenschaftlicher Fußballer. Ohne Rivalität auf dem Platz macht ein Fußballspiel keinen Spaß. Da muss Rivalität sein. Da kämpfen zwei Mannschaften um den Sieg. Dasselbe auch in der Mannschaft. Man ist ein Team, man steht zusammen, aber auch in der Mannschaft gibt's Rivalität. Nämlich um die Frage, wer bekommt den Stammplatz? Es ist völlig normal. Und so ist jeder herausgefordert, sein Bestes zu geben. Er ist zur Leistung herausgefordert. Auch in der Familie gehört Rivalität dazu, unter Geschwistern. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Bereits im frühen Alter buhlen die Kinder um die Aufmerksamkeit der Eltern. Schau mal, was ich Tolles gemacht habe. Oder das, was der Bruder hat, das will ich auch haben. Das, was die Schwester machen kann, das möchte ich auch können. Ich renne schneller als du. Eine gesunde Rivalität ist für die Entwicklung wichtig. Es geht darum, Fähigkeiten zu erlernen. Es geht aber auch darum, seine persönlichen Grenzen kennenzulernen. Man kann nicht immer und überall der Beste und der Erste sein. Rivalität wird aber da ungesund, wo man faule Tricks anwendet, wo es unfair wird, wo man sich auf die Kosten anderer profiliert, wo man lügt und betrügt, um besser dazustehen. Es gibt dabei immer auch die Verlierer. Und so ist es die Aufgabe der Eltern, darauf zu achten, dass es fair bleibt, dass es im gesunden Rahmen bleibt. Ja, ich bin mir sicher, die Rivalität führt bei Jakob und Esau zu Konflikten, aber daran muss ein Verhältnis nicht scheitern. Es gibt auch die gesunde Form der Rivalität. Wir graben noch ein wenig tiefer und entdecken das Kernproblem. Das Kernproblem in dieser Familie sind die parteiischen Eltern. Und es gibt einen Satz, der bringt das Problem dieser Familie auf den Punkt. Und ich finde das fatal. Ich lese aus 1. Mose 25, den Vers 28. Und Isaak, der Vater, hatte Esau lieb und aß gerne von seinem Wildbret. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Isaak liebt Esau und Rebekka liebt Jakob. Dieser Satz drückt das ganze Dilemma dieser Familie aus. Isaak ist vernarrt in seinen Sohn Esau. Er liebt seinen Mut, er liebt seine Fertigkeiten, er liebt seinen Charakter, er liebt es, dass es ein begnadeter Jäger ist. Er liebt seine Leibspeise, nämlich Esaus Wildbret. Und vor allem liebt er seinen Sohn, weil er nämlich sein direkter Nachfolger ist. Er ist der Erstgeborene und er wird irgendwann seinen Platz einnehmen. Deshalb investiert er sich in Esau. Was soll er schon mit Jakob? Mit Jakob kann er irgendwie nichts anfangen. Der ist so still, so verschlossen. Und so weist er Jakob immer wieder ab. Rebekka, die Mutter, liebt Jakob. Sie liebt seine besonnene und seine gesittete Art. Sie liebt Jakobs Hausmannsqualitäten. Sie verstehen sich. Sie sind ein Herz und eine Seele. Mit dem ungestümen Esau kann sie irgendwie nichts anfangen. Vatersöhnchen, Muttersöhnchen. Und dieser Zustand ist das Hauptproblem dieser Familie. Kinder brauchen die Liebe und die Zuneigung beider Elternteile. Esau hat Sehnsucht nach der fürsorglichen Nähe seiner Mutter. Er sehnt sich nach der Zärtlichkeit der Mutter, aber sie weist ihn ab. Gleichzeitig bekommt er auf Schritt und Tritt mit, wie sein Bruder all diese Zärtlichkeit bekommt. Es zerreißt ihm das Herz. Es zerreißt ihm das Herz, weil er das nicht haben kann. Seine Mutter weist ihn ab. Jakob wünscht sich so sehr die Aufmerksamkeit seines Vaters. Er will seinen Vater stolz machen. Aber es ist vergebliche Mühe. Er will auch, dass sein Vater ihn auf die Schulter klopft und sagt, gut gemacht, mein Sohn. Aber Isaak weist Jakob ab. Gleichzeitig bekommt Isaak mit, wie Esau alle Aufmerksamkeit des Vaters genießt. Es zerreißt ihm das Herz. Beide versuchen ihre Eltern zu beeindrucken, jeder auf seine Weise, mit aller Kraft. Aber beide scheitern. Und dieser Liebesentzug ist unerträglich. Das macht etwas mit Kindern. Es hinterlässt schmerzhafte Verletzungen. Und da muss man sich nicht wundern, wenn beide einen Schaden davon tragen. Beide versuchen irgendwie mit der Situation klarzukommen. Esau wird leichtsinnig und aggressiv. Jakob wird hinterlistig und berechnend. Und ganz ehrlich, diese Familie ist eine Katastrophe. Was hier passiert, ist schlimm. Und die Leidtragenden sind die Kinder. Wie so oft in den Familien. Hier in der Geschichte tragen die Eltern die Verantwortung für das Dilemma. Sie missbrauchen die Unterschiedlichkeit der beiden Söhne für ihre Zwecke. Sie schüren die Rivalität der Zwillingsbrüder für ihre Zwecke. Sie verfolgen unterschiedliche Ziele, jeder mit dem einen oder mit dem anderen Lieblingssohn. Das Problem ist, sie reden nicht darüber. Und ich bin mir sicher, sie hätten ganz dringend diese Eheimpulsabende gebraucht, die wir demnächst haben werden. Beide wollen für ihre Schützlinge das Beste haben. Sie merken nicht, dass sie mit ihrer Art die Familie zerstören. Liebe Gemeinde, diese Geschichte ist ein warnendes Beispiel für Eltern, dass man gemeinsam an einem Strang zieht, dass man miteinander redet und gemeinsam Lösungen findet. Unterschiedliche Ziele, Parteilichkeit ist in der Familie tödlich. Und so nimmt das Drama seinen Lauf. Ich komme zur zweiten Schlagzeile. Familiendrama. Zwillingsbruder ergaunert Erstgeburtssegen mit unechtem Wildbret. So hätte es in der Zeitung stehen können. Zur Situation: Isaak, der Vater, wird langsam älter. Er erblindet und er merkt, er kann seine Aufgabe als Familienoberhaupt nicht mehr wirklich wahrnehmen. Er weiß auch nicht, wie lange er noch leben wird. Was macht man, wenn man vor dem Tod steht? Man regelt den Nachlass. Man schreibt sein Testament. Bei dieser Familie ist ganz klar, Esau wird die Nachfolge antreten. Juristisch ist es geregelt, er ist der erstgeborene Sohn, er ist der Lieblingssohn von Isaak, er wird also nun den väterlichen Erstgeburtssegen erhalten. Was ist der Erstgeburtssegen? Mit dem Erstgeburtssegen überträgt der Vater seine Verantwortung an seinen Nachfolger, an das zukünftige Familienoberhaupt. Mit dem Segen tritt das Erstgeburtsrecht erst juristisch in Kraft. Und man könnte zwar sagen, Jakob hat mit seiner List, mit dem Linsengericht, das Erstgeburtsrecht von Esau ergattert, aber es bringt ihm überhaupt nichts. Das Erstgeburtsrecht tritt erst mit dem Erstgeburtssegen in Kraft. Und es kommt darauf an, wer den Segen erhält. Der ist der rechtmäßige Erbe und er wird das Familienoberhaupt. Von daher hat Jakob wieder ein Problem. Ja, er hat sich das irgendwie ergattert, aber es bringt ihm in diesem Moment nicht. Er muss weiterkämpfen. Isaak, der Vater, möchte Esau nun segnen. Ich lese ein paar Verse aus der Geschichte. 1. Mose Kapitel 27. Da rief er eines Tages seinen älteren Sohn Esau zu sich und sagte: Mein Sohn. Ja, Vater, erwiderte Esau. Isaak sagte: Ich bin alt und ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe. Deshalb nimm Pfeil und Bogen, jage ein Stück Wild und bereite mir ein leckeres Gericht, wie ich es gern habe. Ich will mich stärken, damit ich dich segnen kann, bevor ich sterbe. So schickt er Esau auf die Jagd. Zufällig bekommt Rebekka, die Mutter, wahrscheinlich aus der Küche, wie man das ja so zu Hause auch kennt, dieses Gespräch mit. Und nun beginnt das verhängnisvolle Drama. Rebekka sieht ihren Zeitpunkt gekommen. Es ist die günstige Gelegenheit. Jetzt kann sie endlich ihren Plan durchsetzen. Sie möchte, dass ihr geliebter Jakob den Erstgeburtssegen erhält. Esau ist auf der Jagd. Er ahnt überhaupt nichts Böses. Und Rebekka muss jetzt schnell handeln. Sie fordert Jakob auf, 2 Ziegen von der Weide zu holen. Sie werden geschlachtet. Sie bereitet ein leckeres Gericht zu, so wie Isaak es gerne hat. Sie würzt dieses Gericht, damit es schmeckt wie Wild. Ja, man merkt, es ist ja ein unechtes Gericht. Es ist Ziege und es ist kein Wild. Und so könnte man sagen, das ist auch der erste Lebensmittelskandal, den die Welt kennt. Ja, da ist anderes drin, als was draufsteht. Sie gibt Jakob die Anweisung, das Festkleid seines Bruders anzuziehen. Das Kleid des Bruders, klar, es riecht nach Esau. Er soll ja nach Esau riechen. Es gibt aber noch ein Problem. Esau, wir haben es gehört, der Name deutet es an, Esau ist der Behaarte. Der hat ein Fell am ganzen Körper. Für Rebekka ist das kein Problem. Sie hat einen genialen Plan. Sie wickelt diese Ziegenfelle um Jakobs Arme, um den Hals. So ist das Problem gelöst. Und man muss wirklich staunen, wie durchtrieben diese Frau ist. Ganz ehrlich, es ist Wahnsinn. Stellen wir uns einmal vor, was diese Frau gerade vorhat. Was für ein riesiger Vertrauensverlust. Sie bringt großes Unheil über die Familie. Einen Riesenschaden. Ein schlimmes Verhältnis. Sie schickt also Jakob mit dem Gericht, mit dem unechten Wildbret, zu seinem Vater. Jakob gibt sich als Esau aus. Er setzt seinem blinden Vater das Gericht vor. Aber Isaak wird skeptisch. Ja, er wird skeptisch und fragt: Hör mal, Esau, das ging aber flott. Wie hast du so schnell das Wild gejagt? Jakob antwortet: Das ging heute ruckzuck, Vater. Mach dir keine Sorgen. Das kam einfach so über den Weg gelaufen und ich hatte einfach Glück. Isaak ist immer noch skeptisch und er sagt: Komm näher, ich will dich betasten, ich will fühlen, ob du wirklich Esau bist. Jakob lässt sich betasten und tatsächlich, er ist ganz behaart. Komisch, denkt Isaak, der Vater, du fühlst dich an wie Esau, aber deine Stimme, das ist doch Jakobs Stimme. Nein, nein, leugnet Jakob, ich bin Esau, ich bin dein erstgeborener Sohn. Und dann sagt Isaak, der Vater, ja, wahrscheinlich muss das stimmen, jetzt rieche ich es auch, du riechst wie Esau. Ich weiß nicht, ob Isaak hundertprozentig überzeugt war. Die Geschichte lässt es offen. Ich glaube, er hatte einen Restzweifel. Und trotzdem lässt er sich darauf ein. Er isst diese Speise, die Jakob ihm gebracht hat, und er segnet Jakob. Ich lese: Mein Sohn, du duftest kräftig wie die Flur, wenn sie der Herr mit seinem Regen tränkt. Gott gebe dir den Tau vom Himmel und mache deine Felder fruchtbar, damit sie Korn und Wein in Fülle tragen. Nationen sollen sich vor dir verneigen und Völker sollen deine Diener werden. Du wirst der Herrscher deiner Brüder sein, sie müssen sich in Ehrfurcht vor dir beugen. Wer dich verflucht, den soll das Unglück treffen, doch wer dir wohl will, soll gesegnet sein. Isaak segnet seinen Sohn Jakob, unwissend. Irgendwann kommt Esau von der Jagd, er bereitet sein Wildbret vor. Er geht zum Vater. Hier bin ich, Vater, hier ist deine Leibspeise, ich habe es vorbereitet, iss und segne mich. Isaak ist völlig verdutzt. Wer bist du? Was willst du von mir? Ich bin es, dein Sohn Esau. Isaak sieht ja nichts mehr, er erkennt seinen Sohn nicht. Isaak antwortet: Ich habe dir doch den Segen schon gespendet. Hör mal, willst du mich vergackeiern? Jetzt wird Isaak aber langsam bewusst, was passiert. Er wurde von Jakob, von seinem Sohn, und er wurde von seiner Frau betrogen. Wie bitter muss dieser Augenblick für ihn gewesen sein. Mein lieber Sohn, ich kann dich nicht segnen. Esau ist völlig erstaunt. Warum nicht? Fragt er. Warum nicht? Ich habe bereits deinen Bruder Jakob gesegnet. Er hat dich mit List betrogen und um den Segen gebracht. Es tut mir leid. Ich kann diesen Segen nicht mehr rückgängig machen. Und das war damals so, einmal den Segen gesprochen, es ist nicht mehr rückgängig zu machen. Esau ist außer sich vor Wut. Er schreit, er weint, er fleht seinen Vater an. Bitte, hast du nicht noch einen Segen für mich? Kannst du mich nicht trotzdem segnen? Es gibt aber keinen zweiten Erstgeburtssegen. Nur einer kann das Oberhaupt der Sippe sein. Ich habe Jakob zum Herrscher über dich gemacht. Ich habe ihm das Erbe des Erstgeborenen gegeben. Mir bleibt nichts, was ich dir geben könnte. Für Esau bricht eine Welt zusammen, ist klar. Er ist leichtsinnig, ja. Ihm war die Zukunft nicht wirklich viel wert. Das stimmt auch. Aber er ist immer davon ausgegangen, das war für ihn selbstverständlich, dass er der Nachfolger seines Vaters ist. Das war ja juristisch auch völlig klar. Das ist Esau zu viel. Er weint, er schreit, und es wird auch in dem Text ganz eindrücklich beschrieben, und ein unbändiger Hass packt ihn. Er will sich rächen und seinen Bruder Jakob töten. Jakob muss fliehen. Was bleibt? Eine zerstörte Familie, Chaos, Scherben, Trümmer. Und am Ende sind alle Verlierer. Die Ehe zwischen Jakob und Rebekka total belastet. Ein Riesenknacks. Beide verfehlen ihre Ziele. Rebekka verliert ihren Lieblingssohn Jakob. Esau verliert seinen Platz als Oberhaupt der Familie. Jakob verliert seine Eltern. Und wenn wir den biblischen Text uns anschauen, so wird er wohl seine Mutter nie wiedersehen. Jakob und Rebekka, aber auch die ganze Familie, müssen einen hohen Preis zahlen. Vielleicht hast du auch solch ein Unrecht erlebt, durch Eltern, durch Geschwister. Vielleicht wurde uns schlimme Dinge angetan. Und es gibt so viel, was in der Familie schiefgehen kann. Die größten Dramen, die größten Tragödien spielen sich in der Familie ab. Vielleicht haben wir angespannte Verhältnisse. Vielleicht haben wir gar keinen Kontakt mehr zur Familie. Alles kaputt, alles aus und vorbei. Wie bei Jakob und Esau. Die Brüder sind verfeindet. Sie haben keinen Kontakt mehr zueinander. Wie geht es weiter? Ich komme zur dritten Schlagzeile. Happy End. Zwillingsbrüder versöhnen sich nach 20-jähriger Feindschaft. 20 Jahre ohne jeglichen Kontakt. Und dann schließlich, endlich bahnt sich eine Begegnung zwischen Jakob und Esau an. Sie haben mittlerweile ihre eigenen Familien, sind selber Oberhäupter ihrer jeweiligen Sippen. Und endlich kommt der Tag der Entscheidung. Eine Begegnung bahnt sich heran. Jakob hat Angst vor dieser Begegnung. Verständlich. Das letzte Mal, als er seinen Bruder gesehen hat, war dieser geschockt, enttäuscht, tieftraurig, wütend und vor allem wild entschlossen, ihn zu töten. Jakob weiß nicht, in welcher Verfassung er seinen Bruder Esau antrifft. Er kennt seinen Bruder, er ist aggressiv. Wenn er eine schlechte Laune hat, wer weiß, zu was er fähig ist. Die Situation ist angespannt und hochriskant, als Jakob auf Esau trifft. Ich lese einen Vers aus 1. Mose 33, Vers 4. Esau lief ihm entgegen, umarmte und küsste ihn, beide weinten vor Freude. Dieser Satz sagt alles aus. Sie haben es geschafft, Frieden zu finden. Bei allem, was passiert ist in der Vergangenheit. Und beide hatten eine schwere Kindheit. Esau schafft es, diese Schmach, die er erlitten hat, loszuwerden. Er findet Frieden. Es hat allerdings Jahre gedauert. Jahre geprägt von Frust, von Hass, von Traurigkeit, von Sehnsucht nach der Familie und vieles mehr. Liebe Gemeinde, das Ende dieser Geschichte macht Mut. Es gibt tatsächlich ein Happy End. Was geschehen kann, kann nicht rückgängig gemacht werden. Das ist Fakt. Das ist Geschichte. Aber es gibt die Möglichkeit der Versöhnung. Vielleicht kämpfen auch wir mit unserer schweren Kindheit. Wir alle tragen Verletzungen, Wunden unserer Kindheit mit uns rum, da bin ich sicher. Die heile Familie gibt es leider nicht. Wir hadern mit Leid, wir hadern mit Verletzungen. Dinge, die Menschen uns angetan haben, die wir am meisten lieben. Unsere Eltern, unsere Geschwister. Vielleicht sind aber auch wir selbst schuldig geworden. Vielleicht haben wir unsere Eltern betrogen. Vielleicht sind wir schuldig geworden an unseren Brüdern und Schwestern. Das Ende der Geschichte macht Mut. Frieden, Versöhnung sind möglich. Vielleicht ist es ein langer Weg dahin, ein langer Prozess. Vielleicht sind es auch 20 Jahre. Vielleicht brauchen wir Seelsorge, professionelle Hilfe. Vielleicht heißt es, den kaputten, den zerstörten Kontakt wieder aufzunehmen, um das Gespräch zu suchen. Vielleicht braucht es eine ehrliche Konfrontation mit der Vergangenheit. Aber eines ist sicher, die Wunden unserer Vergangenheit werden erst dann heilen, wenn wir bereit sind zu vergeben. Das ist ein schwieriger Schritt. Es ist ein bitterer Schritt. Aber am Anfang des Heilungsprozesses gilt es loszulassen. Loszulassen die Bitterkeit, die wir mit uns herumtragen. Den Stolz. Die Schuld der anderen an uns. Unsere eigene Schuld, die wir anderen zugefügt haben. Loslassen ist vergeben. Und nur so finden wir Frieden mit unseren Familien und für unsere Seelen. Möge Gott uns Heilung und Frieden in unseren Familien schenken. Amen. Ich bete. Herr, Familien sind etwas Wunderbares. Du hast es so gewollt, dass ein Mann, eine Frau zusammen ein Ehepaar bilden und da, wo du es schenkst, dass dabei Kinder hervorgehen. Herr, du hast uns alle in Familien hineingestellt. Du kennst unsere Familien, du weißt, wie es den Familien geht. Familien sind von dir gewollt und Familien sind eine wunderbare Erfindung. Und trotzdem erleben wir Familie oft als einen unheilvollen Ort. Ein Ort, wo wir Verletzungen erleben, wo uns Leid zugefügt wird. Und so bitte ich dich heute Morgen, dass du uns ansprichst, dass du uns berührst, dass du unsere Verletzungen heilst, dass du uns hilfst, unseren Stolz, unsere Schmach zu überwinden und Frieden zu finden. Herr, darin segne uns alle. Amen.